Ja, worum geht es in dem Vortrag? Allgemein, die DICE-FC ist eine neue CLibrary. Hat den Vorteil gegenüber anderen Projekten, dass im Vorhinein bekannt ist, welche Funktionalität Teil der LibC sein soll, weil es da einen Standard gibt. Die Fragen, die ich hier noch klären werde, ist, warum ich das überhaupt mache. Was die LibC so kann, das ist so die häufigste Frage, die Leute stellen. Und was die Zukunft bringen soll. Erstmal, worum geht es? Es geht um eine Standard-C-Laufzeitumgebung. Das betrifft nicht nur C, sondern auch andere Sprachen, weil im Grunde alle interpretierten Sprachen und die meisten Compiler auch C++ und so auch auf die C-Library aufsetzen. Das heißt, das ist die Komponente, die in einem Linux-System das Interface zwischen User Space und Kernel implementiert. Designziele bei einer LibC sind natürlich so klein wie möglich, so schnell wie nötig. Im Zweifelsfall habe ich versucht, eine kleine Implementierung zu nehmen, und wenn die Größenordnung langsamer war als die normale, dann habe ich versucht, die normale zu nehmen. Aber in den meisten Fällen kann man da ganz gut so aussuchen, dass es insgesamt Sinn macht. An manchen Stellen, wo man auch die Möglichkeit hat, irgendwie externen Quellcode zu benutzen, habe ich dann trotzdem die kleinere Variante genommen. Das beste Beispiel dafür sind wahrscheinlich die regulären Ausdrücke. Sowas gehört in eine C-Library rein. Regex, das habe ich dann mal implementiert. Das ist bei mir 3,5k groß. Das ist ungefähr ein Zehntel von der alten BSD-Regex und ungefähr ein Zwanzigstel von den GNU-Regex. Ist dann natürlich ein bisschen langsamer. Wer die Performance haben will, kann die GNU-regulären Ausdrücke nehmen. Dann ein grundsätzliches Ziel ist natürlich, Probleme nur zu lösen, weil sie dringend sind und nicht der Vollständigkeit halber. Also ich habe da keinen Kram reingemacht, weil den vielleicht mal jemand brauchen könnte. Sondern in der DICE-LibC sind nur Funktionen drin, die Programme benutzt haben, die ich dagegen compilen wollte. Ja. Als Referenz habe ich nicht die GLibC genommen, das heißt, das ist kein Klon von der bestehenden Library, sondern die Single Unix Specification. Das ist ein Standard von einem Gremium aus Unix-Herstellern, die im Grunde ihre bestehenden Systeme da dokumentiert haben, haben sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt. Inzwischen gibt es die Revision 3, vor ein paar Wochen released worden, und die wird wohl auch von POSIX als die neue Version von dem POSIX-Standard benutzt werden. Da gibt es allerdings tatsächlich Unterschiede zur GLibC. Zum Beispiel ist es so, getopt, der getopt mal benutzt hat, das ist die C-Library-Funktion, um die Command-Line zu parsen. Da kann man mit dem GNU-getopt, der macht eine Sortierung. Das heißt, man kann Sachen sagen wie copy A, B, minus V, und das minus V wird dann als Option betrachtet. Die Single Unix Specification sagt, die Option muss am Anfang sein. Das heißt, in solchen Fällen habe ich mich dann an den Standard gehalten und nicht an die GLibC. Das heißt, in der Praxis ist es so, dass Programme durchaus sich anders verhalten können. Ist allerdings selten, weil portable Software verlässt sich eh nicht auf irgendwelche Systemsachen. Ja, das Hauptziel ist natürlich, besser als die GLibC zu sein, klar. Sonst hätte man es auch bleiben lassen können. Und die Frage ist natürlich gleich gewesen, wenn man so ein Projekt macht, was sehr nah an der Hardware läuft, wie portabel kann man das halten? Das heißt, wie optimiere ich die Library insgesamt darauf, dass sie schnell auf neue Plattformen portierbar ist? Und hier unten habe ich eine Liste von den Plattformen, die im Moment supportet werden. Man sieht, da sind auch echt abgefahrene Sachen drauf, wie zum Beispiel hier S390. HTTPA ist der neueste Port. Den habe ich tatsächlich als einzigen Port als Patch zugeschickt bekommen. Da freue ich mich ja besonders drüber, also wenn einer von euch irgendeine Architektur hat, auf der Linux läuft, aber noch nicht die DICE-LibC, dann freue ich mich über Patches. Die meisten Hardwaren habe ich nicht. Also ich habe jetzt nicht zu Hause die großen Farmen, wo jeder gebaute Prozessor in einer Version rumsteht, sondern das mache ich mit Cross-Compilern und versuche das dann zu testen auf Hardware, wo Leute mir einen Zugang geben. Ich habe x86 zu Hause, einen ARM habe ich, den kann ich aber leider im Moment nicht betreiben, weil das Netzwerk kaputt ist. Spark steht in der Uni, also sowas hat man schon irgendwie als Zugriff. Alpha ist ein Typ bei SUSE, der mir da auf seiner Spiel-Alpha einen Account gegeben hat. Also so läuft es ja. Power-PC, ein Freund hat einen Laptop, Apple-Laptop. MIPS ist auch ein Account irgendwo, HTTPA habe ich gar nicht. Da verlasse ich mich halt drauf, dass der Patch tut. Und kann selbst nur prüfen, ob der compiled. Und bei der S390 kann man sich einen Login geben lassen. Das ist ein IBM-Rechner, kann man auf einer Website sich eine virtuelle Maschine einrichten lassen und auf der kann man dann rumspielen. Ja, die Frage stellt sich natürlich, warum macht man sowas überhaupt? Das klingt ja wie ein Monsterprojekt, ja. Habe ich nichts Besseres zu tun? Doch, ich habe schon Besseres zu tun, aber die Glipze hat mich eines Tages einfach einmal zu oft geärgert und habe ich gesagt, mach ich das jetzt halt neu. Außerdem habe ich beobachtet, dass kleine Software gewöhnlich überlegen ist. Also besonders bei Aufgaben, die klar umrissen sind, macht es Sinn, lieber ein spezielles Tool zu nehmen, was genau diese Aufgabe löst und dann halt in dieser Aufgabe besonders gut ist, als irgendeine Monster-Middle-Bloatware sich da an Land zu ziehen, die noch 5000 andere Sachen löst, aber keine richtig. Als Beispiel habe ich hier mal THTTP genommen, das ist ein kleiner Webserver, der so der schnellste User-Space-Webserver unter Linux war, der als Open Source vorlag lange Zeit. Ich sage war, weil ich jetzt auch einen geschrieben habe, der ist noch ein bisschen schneller. Aber das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir gesagt habe, kleine Software taugt, das kann man eigentlich als Konzept nehmen. DJW ist DJ Bernstein, der Mann, der Q-Mail geschrieben hat und der hat auch einen DNS-Server geschrieben und die Software ist eigentlich den bestehenden Lösungen immer überlegen gewesen und besteht aus lauter kleinen Programmen, die sich gegenseitig forken und execken. Und das Problem ist eben, dass die Glibc dieses Programmiermodell sehr ineffizient macht. Lauter kleine Programme, die sich gegenseitig aufrufen. Also was heißt sehr ineffizient, das ist immer noch nicht so ineffizient, wie sagen wir auf Solaris, aber insgesamt ist es so, dass man eher bestraft wird, wenn man das benutzt, die Sicherheitsmodell. Und ich sage bewusst Sicherheitsmodell, weil es nicht nur den Code klarer macht, sondern es ist auch so, wenn jemand einen Buffer-Overflow findet in dem SMTP-Teil von Qmail, wenn da jetzt einer drin wäre, also ich habe es geauditet, da ist keiner drin, aber wenn da einer drin wäre, dann hätte man als Crack erreicht, dass man als dieser SMTP-User eine Mail einliefern darf. Das heißt, man darf eh nur genau das machen, was der SMTP-Daemon durfte. Und das erreicht man eben nur, wenn man es trennt, wenn man seine Programme aufteilt in viele kleine Teile. Und ich habe halt ursprünglich, also der erste Grund, warum ich die Glibc gemacht habe, ist, weil ich gesehen habe, dass Herr Bernstein die Glibc auch nicht mag. Und der benutzt also fast nichts aus der Glibc außer den System Calls. Und die sind im Grunde schnell implementiert. Das heißt, die Version 0.1 der Glibc hat im Grunde nur die System Calls zur Verfügung gestellt und hatte das Ziel, damit von Bernstein die Software zu legen. Ja, eine Frage, die häufig gestellt wird, so was eigentlich in jemandem vorgeht, der so ein Projekt angeht, weil das ist ja doch ziemlich groß. Und ob es nicht einfacher gewesen wäre, ob man die Glibc aufhackt. Ja, das ist so die Hauptfrage, die Leute stellen. Ist auch heute schon wieder gefragt worden, ob ich nicht irgendwie ein Projekt so und so anfassen will. Das Problem ist, die Glibc ist nun besonders im Eimer. Das sieht man. Ich habe hier so ein paar Funktionen rausgesucht. Wer sich dafür interessiert und wer gerne C-Code liest, sollte sich diese Funktion in der Glibc mal ansehen und einmal in der DLC. Wenn ich nachher noch Zeit habe, kann ich das mal eben gegenüberhalten. Das ist wirklich grotesk, was die Glibc da macht. Also, popen ist eine relativ simple Funktion, die macht halt ein Fork, eine Pipe und ein bisschen Signal Handling und die Glibc macht Faktor 7 mehr Code als die Glibc. So viel, keinen Effekt, also nichts davon bringt irgendwas. Natürlich ist es auch Hack Value, ja, also es macht Spaß, eine Glibc zu schreiben. Und bei der Gelegenheit habe ich halt auch viel gelernt. Und selbst wenn es jetzt keinem was gebracht hätte, die Glibc, hätte ich zumindest da meinen Vorteil draus gezogen. Ein Punkt, der muss jeder selber sehen, wie er den bewertet. Ulrich Drepper ist so ein bisschen schwierig. Das ist der Mann, der die Glibc maintaint. Und der macht so Sachen wie Patches einnehmen und dann im Changelog nicht erwähnen, von wem der Patch kam. Ja, damit hat er halt die Leute gegen sich aufgebracht. Und der macht auch so Sachen wie, dass die Glibc halt immer nur mit -g compiled werden konnte. -g heißt Debug-Option. Ja, man möchte also die ganzen Debug-Symbols in der Glibc haben. Und das heißt eben, dass die Glibc, was sich 10 Megabyte belegt hat, was für Embedded-Systeme ein totaler Unsinn ist. Ja, da möchte man eine kleine Glibc haben. Und dann habe ich halt Drepper gefragt, warum er das macht und ob man da nicht eine Option für machen könnte, dass er das nicht macht. Und dann meinte Drepper, auch wieso Platten sind billig, er ändert es jetzt nicht. Und so, deswegen macht es eigentlich keinen Spaß, an Projekten mitzuarbeiten, wo Ulrich die Führung hat. Ansonsten finde ich hier heute natürlich auch nicht. Insofern hat es sich gelohnt. Wenn ihr durch die Gegend reisen wollt, schreibt mir Glibc. Also zusammengefasst, das Aufhacken von der Glibc hätte die ganzen Nachteile mit den Vorteilen, mit keinem der Vorteile vereint, hätte ich. Also im Grunde hätte Drepper eine kleinere Glibc gehabt und er würde nur die Gegend reisen, das mache ich schon über selber. Noch eine häufige Frage, die ich gestellt bekomme, ist, warum ich denn nicht einfach BSD portiere, ja, FreeBSD, OpenBSD, sonst was BSD. Hauptgrund ist, ich mag BSD einfach nicht. Also ich habe mir das mal installiert. Meine erste OpenBSD-Installation lief so, dass danach die NT-Partition weg war. Gut, das kann man als Selbstschutz betrachten, aber so richtig gefallen hat es mir nicht. Dann letztendlich, wenn man so historisch zurückguckt, kann man sagen, so für 3/4 der kaputten APIs sind eigentlich BSD-Leute verantwortlich. Und das sind einfach der Grund, warum die Leute heute schlechten Code schreiben, ist, weil die APIs schlecht sind und die kommen größtenteils von BSD. An dem Rest ist Time schuld. Deswegen Solaris Port wird es auch nicht geben. Im Übrigen wird es nicht viel Sinn machen, eine Libc für BSD zu machen, wenn man nicht auch eine BSD-Lizenz nimmt. Und das möchte ich nicht. Kommt gleich eine Folie zu. Also Hauptargument ist, Microsoft könnte da halt natürlich den Code nehmen, um Windows CE aufzuwerten. Das kommt natürlich nicht in Frage. Rein technisch stünde ihm aber nichts im Wege. Also wenn jemand tatsächlich eine hohe Schmerzresistenz hat, kann er das mal machen. Zur Lizenz selber. Das liegt einfach daran, dass ich keine Lust habe, dass irgendeine Firma meinen Code nimmt, damit Kohle macht und ich nichts davon habe. Ja. Im Moment ist es so, es ist schon wieder am Abklingen, jetzt ein bisschen .com-Bust, aber im Grunde ist es so, dass jeder und sein kleiner Bruder irgendwie Embedded-Zeug gemacht hat. Jeder Fuzzi hat eine kleine Firma gegründet. Sogar Microsoft hat sich in den Markt versucht. Das ist natürlich komplett gescheitert. Aber immerhin von den ganzen Firmen haben 3, 4 vielleicht mal irgendwas zurückgegeben in die Community und der Rest halt nicht. Und da habe ich mir gedacht, dann wenn ich schon so einen Hebel habe, dann sollte ich die noch anwenden. Und wenn jemand also kommerziell die Lizenz benutzen wollte, kann er das ja tun. Der muss dann halt eine Lizenz mit mir aushandeln. Und das kann ich dann an der Stelle vielleicht als Hebel benutzen. Um mal so ein bisschen zu quantifizieren, welche Vorteile es eigentlich bringt, eine Libc selber zu machen, habe ich hier mal so ein paar Testprogramme geschrieben. Also der erste Test, der natürlich offensichtlich ist, ist zu gucken, ein leeres Programm, was einfach Return 0 macht und nichts aufruft. Wie viele Prozessorzyklen braucht es, so ein Programm aufzurufen? Nun ist es so, dass die Intel-Prozessoren einen Cycle-Counter zur Verfügung stellen, den man abfragen kann. Ja, das macht dieser Asymcode hier, fragt diesen Cycle-Counter ab und nimmt die unteren 32 Bit. Ja, das sind 64 Bit, der überschreibt auch das EDX-Register, das kann man hier ignorieren. Aber was dieser Code macht, ist ein Fork, ein Exec, dann Wait, heißt warten, bis das aufgerufene Programm sich beendet und dann die Differenz im Cycle-Counter ausgeben. Ganz trivial. Und die zweite Art der Effizienzmessung, die ich mir überlegt habe, ist den Speicherverbrauch zu testen. Und da gibt es unter Linux auch einen netten Hack, um das mal zu machen. Völlig unportabel natürlich ist hier /proc zu benutzen. Unter proc gibt es immer für die PID ein Verzeichnis und self ist ein Symlink auf die eigene PID. Das heißt, man kann proc self.m aufrufen. Das ist übrigens auch die Datei, die top benutzt, um die Ausgaben zu erzeugen. Und das kann man dann parsen. Da stehen halt ein paar Zahlen drin. Und das ist immer in Pages. Ja, deswegen nehme ich das mal 4. Eine Page sind 4K. Das heißt, ich lese die Zahlen und gebe sie aus. Und warum ich hier Scans und Prints benutze, ist erstens, um zu zeigen, dass die Libc das hat. Ja, und zweitens ist der Worst Case. Ja, das ist der Worst Case Libc-User, weil das sind so die Monster-Bloat-Funktionen, die riesig groß sind und die man auch nicht klein implementieren kann im Grunde. Weil Scans und Prints wissen vor dem Aufrufen nicht, ob man jetzt Floating Point parsen möchte oder nicht. Ob man Long Longs parsen will oder nicht. Das heißt, der gesamte Code muss drin sein, ob man damit Strings agiert oder nicht. Ja, das heißt, der ganze Code kann nicht rausgeschmissen werden aus dem Programm, weil man nicht von außen sehen kann, ohne jetzt irgendwie, was ich, einen KI-Parser zu schreiben, der sich die Strings anguckt vor dem Linken, kann man halt diese Funktion nicht klein implementieren. Libc hat es trotzdem und benutzt sie auch. Die Zahlen haben mich damals auch ein bisschen überrascht, als ich sie gemacht habe. Ich habe hier in Megazyklen gemessen, weil das sind schon eine Menge, die zusammenkommen und der Gipfelwert hätte sonst nicht in die Spalte gepasst. Man sieht 1,3 Millionen Zyklen. Millionen ist schon eine Menge Holz. Also man kann sagen, ein Gigahertz-Prozessor ist klar, macht 1000 Millionen Zyklen pro Sekunde. Ja, das ist noch mehr Holz, deswegen fällt es nicht auf. Aber auf alten Prozessoren, wie im 386er, ist es durchaus messbar. Und insbesondere kann man es messen, wenn man die Libc benutzt. Dieser Overhead ist genau gar nicht in der Libc, das ist der Kernel. Der Kernel macht einen Exec und einen Fork. Ich kann, wenn wir nachher noch Zeit haben, mal ein Disassembly von einem kleinen Programm zeigen, was die Leitung C benutzt, um nichts zu tun. Das ist eine Handvoll Instruktionen, 20, 30, keine Schleifen. Ja, das sind irgendwie 10 Zyklen. Das ist kompletter Kernel-Overhead hier, den ich hier messe. Ja? Trotzdem, ich habe ihn natürlich drin, weil der in der Praxis spielt ja eine Rolle, aber um mal zu sehen, wie viel man hier sparen kann und um eine Idee für die Größenordnung zu geben, habe ich mal ein LS benutzt. Ich habe alle möglichen Unix-Utilities nachprogrammiert mit der Idee, auf die großen Problemstellen der libc wie Prinf und Scanf zu verzichten und habe zum Beispiel LS ist halt eins davon und LS-L von 8 Dateien, also ist schon ein Job, der ruft irgendwie N-System-Calls auf. Und das Ergebnis wird auch noch auf einem Weser-Frame-Buffer ausgegeben. Ja, das heißt, der setzt die Pixel auch noch einzeln. Und das insgesamt ist weniger, als die Glibc braucht, um ein leeres Programm aufzurufen. Und da sieht man einfach mal die Größenordnung hier, um die es hier geht. Man sieht, die statische Glibc ist deutlich weniger schlimm. Das bezahlt man dann allerdings damit, dass die Binaries echt extrem groß werden. Ja? Gut, wenn man es trippt, geht viel weg, aber 350k für ein leeres Binary ist schon nicht wirklich akzeptabel. Man sieht hier, es geht kleiner. Kommen wir zu dem Speichertest. Das war dieses Programm mit proc-self-statm. Hier ist im Grunde die wichtige Aussage, dass die, also man unterscheidet zwischen geschertem und nicht geschertem Speicher. Geschärter Speicher ist zum Beispiel Code. Ja, wenn ich dreimal das gleiche Programm aufrufe, der Code ist read-only. Das heißt, den muss ich nur einmal tatsächlich physikalisch im Speicher haben. Ich habe dann halt Pages im Prozessor, die auf die gleiche physikalische Stelle zeigen, aber das kostet nicht nur einmal Speicher als Betriebssystem. Deswegen macht es Sinn, die zu unterscheiden. Also von dem großen Speicher-Overhead, den die Glibc mit sich bringt, ist die überwiegende Mehrheit davon ist shared, wenn ich statisch linke. Das heißt, das ist in der Praxis nicht so schlimm, weil ich das nur einmal zahle, wenn ich das Programm fünfmal aufrufe. Wenn ich allerdings 5 Programme aufrufe, die alle die Glibc drin haben, statisch, dann ist es doch wieder mehrfach im RAM. Also man muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie einen kleinen Webserver, der 1000 Mal aufgerufen wird, dann ist es nicht so schlimm. Wenn ich aber viele kleine Programme habe, unterschiedliche kleine Programme, dann spielt es halt doch eine Rolle. Und worauf ich jetzt hier an der Stelle mal besonders zeigen will, ist, dass der Code für Prinf und Scanf, obwohl es so die Monsterfunktionen sind, in der Leitung nur 12k belegen. Also sogar ein bisschen weniger, aber es ist halt so, dass immer in 4K-Pages gearbeitet wird, aber man sieht, man kann es in wenig Code machen, selbst wenn die Komplexität an sich groß ist. Warum ist das hier so viel? Das habe ich hier unten mal geschildert. Es gibt nämlich gibt mehrere Pages, die man haben muss. Es gibt einmal eine zum Beispiel, wo Erno und Environ drinstehen. Das sind globale Variablen. Das eine hat das Environment und das andere hat eben einen Zeiger auf Fehlercodes von Syscalls. Und das sind halt Variablen, die müssen da sein. Dafür geht schon mal eine Page weg. Und dann habe ich mindestens eine Page für Stack. Muss ich auch haben. Und wenn ich dann sowas wie Prinf aufrufe, dann kann es vielleicht mal 2 Pages werden. Und dann gibt es auch noch, also wenn ich dann noch einen Kernel-Call mache, der legt dann auch noch Kram auf dem Stack ab. Das heißt, diese 20k kriegt man auch nicht viel kleiner, selbst wenn man wirklich bescheißt an der Stelle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, spielt das überhaupt eine Rolle? Mit 2 GHz Desktop-Prozessoren. Und um das mal zu testen, habe ich einen kleinen Webserver geschrieben und fget benutzt. Fget ist ein kleines Programm von mir, was Web, also HTTP und FTP Downloads machen kann, kann genau eine URL nehmen und die dann auf Standard-Out ausgeben. Und ich habe also meinen Webserver geschrieben, der wird von TCP-Server gestartet. Ja, wer sich mit Unix-Systemprogrammierung auskennt, der weiß, in allen Büchern steht, so macht man es nicht, weil es so ineffizient ist. So habe ich es mal gemacht, weil ja eigentlich genau das gezeigt werden sollte, dass die Dietlibs hier im Grunde diesen Overhead fast komplett wegspart, der das schlecht macht. Und was ich aber gemacht habe, ist hier einfach 1000 Dateien gesaugt. Immer die gleiche, weil ich will hier nicht meinen Plattendurchsatz messen, sondern wie die Prozessorlast ist. Ja, das heißt, es sind sogar 1001, weil halt von 0 bis 1000 geht, ist ja egal, über Localhost. Und jetzt habe ich mal beides gegen Dietlibs hier gelinkt. Und sehe, dass ich insgesamt ungefähr eine Sekunde brauche für 1000 Hits, wobei sowohl der Webserver als auch das fget-Programm pro Hit einmal geexec wird. Das heißt, man kann argumentieren, wenn ich jetzt einen normalen Benchmark mache, dann wird ja nicht das Download-Programm auf dem Server jeweils einmal geforkt. Ja? Das heißt, dass diese Zahlen sind äquivalent zu der Idee, dass ich CGI benutze, weil ich pro Zugriff noch ein CGI forke. Das heißt, ich habe hier 2000 statische Hits in einer Sekunde, weil ich sage, in der Zeit hätte ich entweder den Webserver doppelt so oft forken können, oder ich habe 1000 Hits mit CGI jeweils, also eine voll dynamische Webseite. Und um den Unterschied mal zu zeigen, habe ich beides gegen Glipse gelinkt. Und der braucht dreimal so lange. Obwohl er das gleiche tut. Ja? Und ich habe auch nicht irgendwie extra ineffizient programmiert, wenn ich gegen Glipse linke, sondern das ist halt tatsächlich nur der Overhead für die Glipse. Und um das nochmal in Folien zu haben, habe ich halt gesagt, warum ich FGET überhaupt benutzt und angefasst habe. Halt um CGIs zu simulieren. Das heißt, der Punkt ist, was ich hiermit zeigen kann, ist, Leute haben, weil das als ineffizient gilt, Skriptsprachen entwickelt, die sie in den Webserver reinlinken, sowas wie PHP und Modperl, ja, Python gibt es auch für Webserver, Kekel. Und es ist gemacht worden, um die Performance zu tunen. Und mit diesem Test habe ich im Grunde gezeigt, muss man gar nicht. Denn auf diesem Desktop-Rechner zu Hause kann man, wenn man jetzt eine Gleichverteilung annimmt, das ist in der Praxis nicht so, könnte man halt rechnerisch 80 Millionen Hits auf einer voll dynamischen Webseite machen. Und das ist im Grunde eine Zahl, es gibt nicht viele, die so viele Hits brauchen pro Tag. Ja? Also, im Grunde, wenn ich einen Interpreter in den Webserver reinlinke, dann ist das ein Opfer für Stabilität und Sicherheit. Denn wenn da ein Buffer-Overflow drin ist, ist halt der Webserver weg. Ja, dann kann jemand in meinen Webserver reinhacken, das will man ja nicht. Wenn ich das aber extra mache, dann kann ich vorher Change Root machen oder ich kann überhaupt den Code klein halten, weil ich ja von so einem Interpreter gewöhnlich nur einen Bruchteil überhaupt brauche. Also, im Grunde will ich damit sagen, die meisten Performance-Hacks, die zu Monster-Code führen, sind so Reinlink- und Plugin-Architekturen. Und das kann man sich eventuell komplett sparen und einfach externe Prozesse benutzen. Kommen wir zu den Designprinzipien. Ich habe halt gesagt, guter Code ist wichtiger als Programmiererzeit. Denn wenn ich keinen guten Code mache, dann habe ich den Effekt, dass irgendjemand anders es nochmal programmiert. Und jemand anders nochmal. Das heißt, im Endeffekt wird auch mehr Zeit aufgewendet, es kommt nur weniger bei raus. Also kann ich auch gleich sagen, Programmierzeit ist wichtig, aber guter Code ist wichtiger. Ja, dann lasse ich mir gleich beim ersten Mal Zeit und versuche eine perfekte Optimierung zu machen. Kommt im Endeffekt mehr rüber. Außerdem habe ich gesagt, nicht kopieren, sondern neu machen. Also ich habe kopieren versucht, ja, aber es funktioniert nicht, wenn man sich die BSD und Glipse-Sourcen ansieht, das macht keinen Spaß, da Sachen rauszukopieren. Im Übrigen ist es einfacher, Bugs rauszuentfernen, als Bloat zu entfernen. Dann habe ich gesagt, jedes Byte zählt, also ich nehme auch Patches an, die nur ein Byte rauskippeln. Schon gemacht. Und wie gesagt, nicht der Vollständigkeit halber implementieren, sondern nur, weil es tatsächlich jemand braucht. Und wenn irgendjemand das braucht, das reicht auch nicht, das muss schon irgendwie eine Anwendung sein, die Sinn macht. Ja, also es kann natürlich immer irgendjemand ein Programm konstruieren, was genau diese Funktionalität gerne in der Hitze hätte. Das reicht dann also auch nicht, da muss man ein bisschen begründen können. Der Hauptgrund, warum die Dite-Libse in der Praxis klein ist, ist, weil wir Abhängigkeiten verhindert haben. Also bei uns ist es so, dass Print nicht Standard-IO benutzt, sondern da werden ein paar Linker-Tricks benutzt, die ich nachher zeige im Einzelnen. Wenn man einfach nur Print sagt, dann wird also nicht die Pufferverwaltung von Standard-IO, so F-Open und so Kram, dazu gelinkt. Insbesondere, das ist echt schwierig im Übrigen, weil der Standard sagt, dass alle Streams, alle Dateien beim Programmende geschlossen werden müssen. Das ist für Standard-IO wichtig, weil es gepuffert ist. Das heißt, man muss sowas machen wie ein Exit benutzen und beim Programmende eine Liste verwalten von allen geöffneten Dateien. Das heißt, man hat auch noch Malloc drin, weil man ja die Strukturen in der Liste irgendwo allokieren muss. Und diesen ganzen Kram will man im Grunde nicht drin haben. Die Glipse hat es nicht gemacht, deswegen ist ein leeres Glipse-Programm 300k groß. Ja? Also ist im Grunde nicht so schlimm zu sehen, woran es jetzt liegt, aber das besser zu machen ist dann halt auch doch nicht so einfach. Außerdem habe ich gesagt, ich hätte gern Multiplattform-Freundlichkeit und das heißt insbesondere, dass die Header statisch sind. Bei der Glipse ist es so, auf jedem vieler Linux-Plattform, anderer Prozessor, andere Include-Files. Das heißt, wenn ich jetzt einen Cross-Compiler baue für irgendeine Plattform, dann muss ich mir die Include-Files von der bestehenden Plattform kopieren. Und im Grunde gibt es da nicht viel Grund für, warum das so sein müsste. Deswegen ist es bei der Dite-Libse so, dass man die exakt selben Header-Files benutzt, egal welche Plattform man hat. Da sind dann halt if-devs drin, die das regeln. Und im Übrigen haben wir uns auch nicht gescheut, plattformspezifische Optimierung zu machen. Ich sage wir, weil es noch ein paar andere Leute gibt, die daran mithacken. Insbesondere Olaf ist so die Hauptquelle für fürs Grobe. Der hat unter anderem das Malloc implementiert und das Prinz ursprünglich. Und der arbeitet auch an dem dynamischen Loader. Wir haben auch von anderen Leuten plattformspezifische Optimierungen bekommen. Am größten war bisher die MD5-Implementierung für ARM, denn die hat den C-Code, der 3K ist, auf 1,5K runter optimiert. Und außer dem Autor versteht, glaube ich, auch keiner, wie das funktioniert, aber wir haben eine Testsuite. ARM ist eine echt abgefahrene Plattform, wenn es um Optimieren geht. Also wer mal wirklich obskure Assembler-Programme sehen will, sollte sich mal ein Manual über ARM-Assembler holen. Stellt sich die Frage, was kann die Dightlib denn schon? Ja, also im Grunde alle System Calls, alle mit Fragezeichen, weil da ohne vorhergehende Notiz und Warnung neue dazukommen können bei Linux. Der Kernel ist eben auch im Fluss. Dann so kleine Wrapper wie OpenDL, ReadDL, CloseDL, das weiß vielleicht der ein oder andere nicht, das sind keine System Calls, sondern das sind Wrapper um einen anderen System Call. POSIX-Signale, also SIG-Action, so ein Kram haben wir drin. Dann die Parser für etc-local-time. Die Liste hier ist jetzt nicht dazu gedacht, dass ich die alle erkläre. Ich wollte nur sagen, es ist eine lange Liste. Ja, gut. Also wir haben im Grunde die Netzwerkcodes. Wir haben sogar so ein Billig-Icon drin. Ein paar Sachen fehlen noch. Hauptsache, ich hätte gerne jemanden mit echt viel Kohle, der sagt, okay, mach weiter. Ja, das wollen wir alle, klar. Rec-Error fehlt. Bei meinen regulären Ausdrücken war ich bisher zu faul, Rec-Error zu implementieren. Der Parser sagt dann zwar Fehler, aber sagt nicht, was für ein Fehler war. Das müssen wir mal machen. An Plattformen, die mir eingefallen sind, sind IA64, 68K und SuperH. Wer das nicht kennt, das ist der Prozessor der Dreamcast. Und der wird vor allem deswegen gemacht, weil die UC-Libc das unterstützt, das ist ein Konkurrenzprojekt, ja. Die Local ist nicht drin, das bleibt auch so, Local ist scheiße. Übrigens auch eine Sun-Erfindung, ja. Ja, hier ein bisschen, da ein bisschen, man weiß es nicht, vielleicht kommt noch irgendwelche Software. Auf dem Weg hier zum Chemnitzer Linux-Tag habe ich mal BerkeleyDB und Postfix compiled und da waren noch ein paar Sachen in Headern, mussten angefasst werden, sowas passiert. Ja, irgendwie ein neues Projekt angucken, dann braucht er irgendeine Konstante, die man bisher noch nie gesehen hat, dass es die überhaupt gibt. Gut, also so kleinere Anfassungen gibt es schon, aber insgesamt ist sie eigentlich ziemlich vollständig. Kommen wir zu den internen Abhängigkeiten, von denen ich gesagt habe, dass wir sie minimiert haben. Das erste ist vielleicht wenig offensichtlich. Get, Surf and unsere also Wrapper-Routinen in der Libc, die Dateien in /etc parsen. Get, Surf and zum Beispiel macht Sachen etc Services. Ja, es gibt auch Get, Host and für, also Get, Host and gibt es jetzt gerade nicht, habe ich jetzt erfunden, aber Get, Host by Name. Also man kann sich sagen lassen, zum Beispiel, welche Protokolle gibt es denn da, welche Host gibt es, welche Services. Und die Routinen habe ich ohne fopen, also ohne Standard.io implementiert. Add-Access-Handling wird nur reingelinkt, wenn es benutzt wird. Das war ein ganz schöner Hack, aber es funktioniert. Und das heißt, dass unser Hallo-Welt-Programm eben 500 Byte groß sein kann. Davon sind 390 Byte 11 Header, also der Rest ist Code. Das ist ein bisschen über 100 Byte. Das geht natürlich nur, wenn man wirklich genau alles weglässt, was nicht benutzt wird. Prinz referenziert nicht Standard.io, das war aber echt schwierig. Und man kann Sachen, die nicht erkennbar sind, ob man die jetzt braucht, vorher kann man auch manuell raus ifdefen. Ja, es gibt eine Datei namens sidefeatures.h, da kann man sagen, zum Beispiel, man möchte kein Floating Point sofort für Prinz. Dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, den Programmierern zu helfen, dass sie erkennen, wenn sie großen Code schreiben. Und es gibt also Linkerwarnungen. Das gibt es bei der Libc auch, allerdings viel seltener, nämlich nur so bei Temp-Namen zum Beispiel. Hat vielleicht der ein oder andere mal gesehen, da sagt dann der Linker, Warning, Temp-Namen ist ein Security-Risk. Bei der Dightlibc gibt es das viel häufiger, zum Beispiel, wenn man Assert noch angelassen hat. So eine Sache, die vergessen manche Leute, den Produktionscode Assert auszustellen. Das sind Warnungen, weil es nicht Fehler sind. Ja, das ist schon Absicht, dass es nur Warnungen sind. Also es ist nichts prinzipiell Schlechtes daran, Assert zu benutzen, im Gegenteil. Aber manche Leute vergessen es auszuschalten. Und was mir über diese Warning zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass OpenSSL immer Assertions noch drin hat. Hätte ich sonst nicht gemerkt, ne? Ansonsten, wenn man Standard.io benutzt, gibt es eine Bloat Warning. Wenn man sprintf benutzt und nicht snprintf, gibt es auch eine Warning, weil das ein Sicherheitsproblem ist. Dann print und scanf ist auch Bloat. Kommen gleich dazu, wie man es besser macht. System ist oft ein Sicherheitsproblem in CGI-Programmen, weil vergessen wird, irgendwelche Environment-Variablen vorher zu klären. Sollte man nicht benutzen. Ja, ansonsten Make-Same-Temp-Namen und Typ-Namen sind ein ganz schlechtes API, wo man Race-Conditions nicht mit vermeiden kann. Da gibt es auch eine Warning. Ja, wie benutzt man das denn? Man kann sich vorstellen, eine andere Libsy zu benutzen, ist nicht so ganz trivial. Deswegen haben wir einen Wrapper geschrieben, den man einfach vor GCC aufruft. Ja, also normal, man installiert es ohne Configure, weil Configure das Skript wäre größer gewesen als die Lite-Libsy an sich. Das ist überhaupt auch meine Hauptbeschwerde mit Autoconf, dass man das einfach... also ich habe mal ein Finger-Daemon geschrieben, der war 10k groß und das Tar-File war 30k groß, weil die GPL als Text-File allein 20k groß ist und Autoconf komprimiert zwar prima, aber es, also ich hatte irgendwie den Eindruck, so mein Programm ist überhaupt nicht mehr der Mittelteil von der Distribution, sondern diese ganze Du-Scheiße. Und deswegen, im Übrigen habe ich 3 Leute, die an der DITEP-C mitarbeiten, damit sie Richard Stallman sagen können, dass es nicht GNU-Linux ist, was sie haben. Das ist vielleicht auch, wer Stallman mal begegnet ist, der sieht halt aus, als wenn er unter der Brücke pennt und labert immer die Leute an und sagt, aber nicht Linux sagen, sondern GNU-Linux. Ja, und das geht echt vielen Leuten tierisch auf den Sack. Gut, also der Wrapper heißt einfach Giant, ja. Also wenn man ein Programm vorher mit gcc-oprogram-main.c compiled hat, macht man einfach ein Diet davor. Wenn man Configure-Programme hat, was ja heute recht häufig ist, dann muss man da ein bisschen weitergehen, denn die einfachste Methode ist, vor dem Configure den C-Compiler auf Diet-gcc zu ändern. Das no-standard-inc heißt, keine standard-include-Files benutzen. Autoconf-Pakete haben die unfreundliche Eigenschaft, dass sie nach allen Headers suchen, die irgend möglich auf irgendwelchen Plattformen benötigt werden sein könnten. Ja? So, das Problem ist, der Diet-Wrapper setzt mit minus groß i auf die Diet-Includes den Pfad. Wenn man jetzt ein Include-File explizit benutzt, was nicht Teil der Diet-Libsy, aber Teil der Libsy ist, und da gibt es einige von, dann werden die benutzt, aber kollidieren wahrscheinlich, weil sie andere Sachen der Libsy benutzen, die in der Diet-Libsy nicht drin sind. Irgendwelche Defines sind es vor allem. Ja? Das heißt, diese Kollision kann man vermeiden, indem man GCC sagt, minus no standard inc. Ist egal, es gibt einen Fact, die ist dabei, da steht jetzt drin, warum es so ist. Also das ist im Grunde alles. Dann habe ich gesagt, Cross-Compiler-Unterstützung, G16. Cross-Compiler-Unterstützung ist auch noch eine wichtige Sache. Das betrifft wahrscheinlich echt wenig Leute, aber wer sich schon mit einer Embedded Library wer sich schon mit einer Embedded Library beschäftigt, hat wahrscheinlich als Zielplattform auch ein Embedded-System. Und ich habe zum Beispiel einen ARM-Rechner gehabt, der hat 16 MB RAM. Wenn man darauf GCC überhaupt aufrufen möchte, hat man schon mal ein Problem. Und wenn man darauf den Kernel compilt, dann wartet man eben einen Tag. Und das macht keinen Spaß darauf, seine DITEP-C zu übersetzen. Das macht, ist klar. Glücklicherweise hat die GNU-Toolchain die Möglichkeit, komplett Cross-Compiler zu haben. Das heißt, man kann auf dem Laptop, kann das vielleicht mal eben zeigen hier, da würde man halt, normalerweise sagt man halt gcc-o-program irgendwie t.c, ja. Und der ARM-Cross-Compiler heißt dann eben ARM-Linux-GCC. Ansonsten funktioniert es genauso. So funktionieren Cross-Compiler und es gibt halt eine Unterstützung in der DITEP-C. Wenn man diesen Wrapper davor macht, dann erkennt er an diesem ARM-Linux, dass man für ARM-Cross-Compiled und benutzt beim Linken die richtige ARM-Cross-Compilte Version der DITEP-C. Also Details kann man sagen, aber wer schon mal Cross-Compiled hat und die Glibc dabei benutzt hat, der wird das zu schätzen wissen. Ansonsten werden weder Header-Dateien noch Code irgendwie dynamisch von irgendwelchen Auto- sonst was Routinen generiert. Und das heißt, man kann den genau gleichen Source-Tree für alle Plattformen benutzen, ohne da irgendwas vorher dynamisch modifiziert zu haben. Und es gibt auch keine Abhängigkeit von externen Headern, insbesondere nicht von den Kernel-Headern. Das war am Anfang nicht so, aber es gab da einen Konflikt bei den Kernel-Headern, die nicht dem IPv6-Standard-RFCs entsprochen haben in einer Struktur, hieß ein Element anders. Und habe ich dann einen Bug-Report an Linus gemacht und hat er mir geschrieben, er will nicht, dass die Libsy Kernel-Header benutzt. Und dann haben wir das halt rausgenommen. Der Glibsy hat Linus es auch gesagt, aber die haben welche vergessen. Das heißt, die Diet-Libsy ist im Moment die einzige Libsy für Linux, die man unter Solaris compilen kann, ohne einen Linux-Kernel oder einen Linux sonst was dabei zu haben. Einfach nur mit Cross-Compilern. Das ist schon eine nette Sache. Integration habe ich ja schon gezeigt, wie das aussieht hier. Cross-Compiler, also wir sind Cross-Compiler-freundlich. So, das wird täglich mehr. Ich habe also, die Folie ist irgendwann geplatzt, deswegen kommt da jetzt eigentlich nichts mehr dazu. Aber man sieht, das sind eigentlich schon relativ viele. Auf meinem Laptop ist eigentlich das gesamte beim Booten benutzte Userland, inklusive SSH und Vim und so Kram, G16. gegen die Leitlibzig gelingt. Sogar Linux-spezifische Spezialsachen wie HD-Parm, Mount und GPM und so funktionieren. Auf dem Linux-Tag hier hat mir einer erzählt, er hätte Apache gegen gelingt. Das war mir auch neu, dass das geht. Ich probiere sowas ja dann auch selten. Wie gesagt, Postfix ist neu dazugekommen. Qmail. Und einige Programme habe ich halt tatsächlich exakt für die Leitlibzig entwickelt und das scheint ein Trend zu werden. Gibt da auch andere Leute, die das inzwischen machen. MQTilt, ich gehe gleich auf die einzelnen Pakete hier nochmal einzeln ein, was das genau ist. Ein Paket, das von anderen Leuten gemacht wird, ist Diet Hotplug. Der Kernel soll jetzt ein PCI Hotplug Interface kriegen, was im Grunde intern so ähnlich ist wie PCMCIA, wo man PCI-Karten einfach rausziehen kann. Im Kernel soll das unterstützt werden. Und das läuft über Userland-Programme, die dann aufgerufen werden. Und der Typ, der das maintaint, hat sich entschieden, dafür die Leitlibzig benutzen zu wollen. Ansonsten gibt es manche Programme, die sind einfach so schlecht geschrieben, dass selbst wenn man die gegen die Leitlibzig legt, man kaum Vorteile hat, unter anderem PS und Syslog. Und da hat dann Olaf sich hingesetzt, das ist der gleiche Typ, der auch Malloc und so gemacht hat in der Leitlibzig, hat sich hingestellt und das reimplementiert. Die Library habe ich vorhin schon erwähnt und vorhin im kleinen Software-Vortrag. Geschrieben wird die libofat, aber ausgesprochen lowfat. Ja, das ist dann auch ein Wortwitz. Und es geht letztendlich darum, die internen Interfaces von Herrn Bernstein zu implementieren. Und um mal zu zeigen, dass es Sinn macht, habe ich hier unten mal hier ein Programm, einmal mit Prinz und einmal mit der Bernstein-Variante. Und man sieht fast 6K zu nicht mal 1,5K, das lohnt sich, ja, besonders bei kleinen Programmen. MQTilt ist meine Antwort auf Busybox. Warum meine Antwort? Weil der Busybox-Typ meine Patches nicht akzeptiert hat, also nur teilweise. Das hat mal compiled, dann hat er da irgendwelche Glibc-internen Symbole benutzt und die in seine Library eingebaut, weil er auf der Busybox nicht anfassen wollte. Und dementsprechend compiled es im Moment nicht mit der Dalt-Glibc. Es gibt einen trivialen Patch dafür, aber das war mir dann irgendwie auch zu blöd. Und dann habe ich es halt nachimplementiert, also jedenfalls Teile davon. Und man sieht so Sachen, die in Shell-Skripten häufig aufgerufen werden, da macht es halt auch tatsächlich einen Unterschied. Ja, wenn man Configure aufruft, kann man messen, dass es schneller ist, wenn das die Dalt-Glibc-Varianten sind dieser Programme. Es gibt auch SOS-Versionen, das erkläre ich kurz, das ist eigentlich eine nette Story. Und zwar, einer der Leute, die mir Patches geschickt haben für die Dalt-Glibc, der hat auch mal, der arbeitet bei Carl Zeiss, und hat mal Helpdesk machen müssen für irgendeinen Customer sonst wo. Und der hat sich sein System verschrotet und der wollte ihm am Telefon einen Hexdump durchgeben. Und deswegen hat er gesagt, da muss man dann irgendwie jedes Byte sparen und hat halt Versionen gemacht, die keine Fehlerkorrektur und kein Fehlerchecking und keine Fehlermeldung und gar nichts haben, die nur genau ein Copy von Argument 1 zu Argument 2 machen. Ja. Und das heißt dann halt SOS-Versionen. Die sind dann auch jeweils deutlich unter 1K groß. Und ja. Mininet ist ein relativ neues Projekt, da habe ich in letzter Zeit auch nicht mehr so viel dran gemacht. Da sind im Moment Ping und Host dabei, das sind so Sachen, die man auf Bootdisk immer gerne hätte, aber nicht hat, weil der DNS-Resolver von der Glibc größer ist als die gesamte Dalt-Glibc. Und geplant sind noch Sachen wie ifconfig und so, habe ich mich aber noch nicht zugekommen. Minit ist der Grund, warum mein Laptop so schnell gebootet hat, das ist nämlich ein kleines neues Init, was im Gegensatz zu System 5 Init Abhängigkeiten hat. Also man kann sagen, SSH hängt von Netzwerkinterface ab. Ja? Dann wird halt erst Netzwerkinterface hochgefahren und dann SSH. Prozesse können dynamisch gestartet und beendet werden und im Gegensatz zu System 5 Init kann MInit erkennen, wenn ein Prozess sich im Hintergrund forkt. Also er kann es nicht direkt erkennen, aber es gibt einen PID-File-Hack. Der guckt dann halt, wann das PID-File sich geändert hat und nimmt an, dass das, was danach drin steht, die richtige PID ist und sagt dann MInit, PID von dem Prozess, den wir gerade gestartet haben, ist so. Das funktioniert in der Praxis erstaunlich gut und der Vorteil ist, wenn sowas wie SSHD dann abstürzt, weil ein Skript hier den Exploit probiert hat oder so, dann kann MInit das halt erkennen, weil er weiß, welche PID das war und die SSH neu starten. Das kann traditionell System 5 Init nicht. Wir nutzen weder /proc noch System 5 IPC noch IP und Unix Domain Sockets, das heißt, das kann man auch auf den kleinsten, krudesten Embedded-System compilen, wo im Kernel irgendwie alles, was geht, abgeschaltet wurde. Und es läuft auch auf Read-Only-Dateisystem. Also auch für CD-ROM gut geeignet. Und trotzdem ist es nur 7K groß. Also da kommen jetzt noch ein paar Folien dieser Art. Der Punkt ist, man kann viel Funktionalität trotzdem klein implementieren. Man muss es nur versuchen. FGetty ist das Getty, was ihr hier habt, also das, was nach dem Login fragt. Und er benutzt Checkpasswort, das heißt, das ist ein, das API zur Authentisierung ist komplett ausgegliedert. Da kann man also LDAP einbauen, wenn man Lust hat, indem man ein Programm anfasst. Man muss da nicht ansonsten irgendwas anfassen. Der Rest ist völlig unabhängig davon. Kommt mit einem Checkpasswort mit etc shadow und MD5-Support, kann irgendwie in den Prompt die Kernel-Version eintragen, ist also im Grunde ein MinGetty, die Syntax ist wie MinGetty, trotzdem nur 7K. FGet ist eigentlich auch relativ klein, das habe ich allerdings nicht hingeschrieben, das ist irgendwie 15K. Kann auch IPv6 und kann auch durch Proxys, ist gedacht für Boot- und Rescue-Floppies. Snort ist der Webserver, den ich vorhin erwähnt habe, da ist mir kein cooler Name eingefallen. Wird halt von TCP-Server gestartet. Ist 15K mit CGI-Support, 11K ohne. Und outperformt eben tatsächlich alle anderen, bis auf Tax. Tax ist der Kernel. HTTP-Daemon. Ja, wie gesagt, CGI kann reinkompiliert werden, kann URLs umschreiben. Also die Idee ist, wenn einer Index.html verlangt und der Browser sagt, er kann GZIP, Transport Encoding, dann kann Snort gucken, ob es einen index.html.gz gibt und das transparent liefern, da kann man also Platz sparen. Gibt auch virtuelle Hosts. Wie gesagt, erstaunlich effizient, hat mich selber überrascht. Index-Generierung kann man inzwischen dazu schalten, also wenn man in ein Verzeichnis geht, wo kein index.html drin ist, gibt das auch 3K. Wie gesagt, insgesamt sehr klein. Ja, was muss noch gemacht werden, was noch am größten fehlt, sind der dynamische Linker und die Mathe-Library. Die gibt es im Moment, wenn, nur in Auszügen und auch nur für Intel. Eine Test-Suite fehlt. Ja, wie das so ist bei Open-Source-Programmen. Man schreibt lieber Software als eine Test-Suite, aber es gibt Anfänge. Da könnte ich noch am dringendsten Hilfe brauchen. Ansonsten müssen noch mehr Programme angeguckt werden. Also was schon gefragt wurde, ob das denn mal gehen wird eines Tages in X und Kaffee. Da ging es wohl vor allem um Set-Top-Boxen, wo man Kaffee braucht. Ja, weil Java ist da offenbar echt beliebt. So. Gut, ansonsten müsste man bestehende Programme, die besonders blutig sind, mal nachprogrammieren. Was mir im Moment am größten fehlt, ist eine Bin-Shell, die möglichst klein ist. Es gibt eine namens Ash, die ist von NetBSD, die ist 64K groß, aber ich glaube, man kann es auch in 32 machen. Dann, da bin ich noch nicht wirklich nachgefragt worden, aber das kommt eines Tages, ist eine C++-Standard seit 17. Also im Grunde IO-Streams, den Rest muss man dann nicht machen. Und vielleicht ein Java Runtime, da bin ich nicht pervers genug zu, da findet sich vielleicht jemand anders. Gut, jetzt komme ich zu den Tricks, die ich da angewendet habe. Das sind eigentlich, die sind nicht so magisch, wenn man sie mal gesehen hat. Also einer der ersten Tricks waren Unified Syscalls, am Anfang als die Libc noch hauptsächlich aus den Syscalls bestand. Was ein Syscall tun muss, ist die Argumente vom Stack nehmen und im Register tun. Und in das erste Register wird die Nummer des Syscalls reingeschrieben. Dann wird der Kernel aufgerufen und danach wird geguckt, ob der Return-Wert kleiner 0 ist. Und wenn ja, nimmt man an, es war ein Fehler und schreibt den in Erno rein. Ja, das heißt, diesen gesamten Code, die Argumente kopieren und so, kann man im Grunde auch scheren. Also wenn man jetzt bei der DALT-CC write aufruft, dann kriegt man ein Stück Code, was die Syscall-Nummer von write in ein Register reinschreibt und dann zum Unified-Syscall springt und der macht das alles. Das heißt, ein weiterer Syscall kostet 3 Byte. Der andere Trick, also viele Tricks gibt es ja nicht, die man tatsächlich anwenden kann, weil der Linker nicht dafür gedacht ist, einem da behilfreich zu sein. Aber Weak Symbols gibt es bei 11. Und Weak Symbols funktionieren so, wenn ich eine Library dazu linke, kann ich ein Symbol Weak deklarieren. Wenn dieses Symbol benutzt wird und schon in dem dazu gelinkten Code drin ist, dann wird das benutzt. Ansonsten, wenn es auch ein Nicht-Weak Symbol gibt, wird das benutzt. Also die Idee ist die, dass man sagen kann, mein Print zum Beispiel ruft einen Gib aus auf und es gibt einmal als Weak in dem Print selber drin. Und es gibt einmal im Standard I.O. Und wenn man jetzt also Standard I.O. nicht referenziert, wird das Weak genommen, was bei dem Print beiliegt. Was der ansonsten macht, ist Byte aufrufen, das sind irgendwie 5 Byte. Das heißt, es geht noch. Aber bei größeren Sachen ist das nicht anwendbar. Aber das ist im Grunde der Haupttrick, mit dem wir Exit und Standard I.O. und so entkoppelt haben. Dann UCLibc, da werde ich manchmal nachgefragt, das ist ein etwas älteres Projekt als die DALT-Libc und die habe ich mir auch angesehen, bevor ich angefangen habe, die DALT-Libc zu machen. Die ist prinzipiell in der gleichen Effizienzklasse, nur als ich sie mir damals angesehen habe, hat sie überhaupt nicht compiled und hatte auch überhaupt keine Dokumentation und da habe ich mir dann gesagt, nö, also dann lieber doch nicht. Der Typ ist dann aufgewacht aus seinem Dornröschenschlaf und hat inzwischen tierisch nachgelegt, wobei die Ansätze so ein bisschen anders sind. Ja, also bei mir ist es so, wenn irgendwas fehlt, dann programmiere ich das, und bei ihm ist es so, dann sucht er sich das aus irgendeiner anderen Lipsy raus. Und dementsprechend ist die nicht ganz so klein wie die Dalt-Lipsy. Ansonsten kann man nicht sagen, dass die schlechter wäre. Muss man halt evaluieren. Also mir ist nichts bekannt, was die kann, was die Dalt-Lipsy nicht kann, aber ich bin halt eher der Meinung, wenn man es besser machen kann, dann macht man es lieber besser. Unterschiede zur Lipsy gibt es einige, zum Beispiel OpenPTY, das ist eine Sache, die ist mir gestern erst wieder auf den Fuß gefallen. OpenPTY wird zum Beispiel von SSHD benutzt, um einen Pseudo-TTY zu allozieren. Und bei DefFS gibt es eine relativ einfache Methode, wie man sich ein PTY allozieren kann. Ohne DefFS ist es so, oder DefPTFS ist es so, dass man praktisch ein Verzeichnis lesen muss, ja, wo alle TTYs drin sind, und die öffnet man dann so lange, bis bei einem kein Fehler zurückkommt. Und das fand ich so abstoßend, habe ich gesagt, das sowas supporten wir nicht. Dann wie gesagt, das Sortieren von GetOpt. Dann habe ich einige Sachen gekapselt hinter BSD-Source und GNU-Source, die in der Lipsy hier nicht dahinter gekapselt sind. Und die Idee dahinter ist, dass man die Dalt-Lipsy benutzen kann, um zu sehen, ob man portable Software geschrieben hat. Ja? Wenn man zum Beispiel die APC-Sourcen von Sun nimmt, die benutzen ständig diese Oolong-Typen. Und die sind in der Dalt-Lipsy eben einfach nicht definiert, außer man sagt BSD-Source. Das heißt, man kann sozusagen seine eigenen Sourcen so testen, ob sie der Single Unix Specification genügen. Und naja, die Locale bei mir ist ziemlich fake. Es gibt einen Header-File, der das im Grunde wegdefiniert auf eine leere Funktion. So Set-Text-Domain und was da gibt an den Initialisierungsroutinen. Ja, und meine Regular Expressions sind zwar sehr klein, aber können auch keine nicht-extended Regular Expressions, das heißt insbesondere keine Rückreferenzen. Habe ich bisher einfach noch keinen Nerv zu gehabt. Dann ist im Moment die Ausgabe von Fließkommazahlen ziemlich kaputt, da arbeitet allerdings jemand dran. Und es gibt da mit Sicherheit noch mehr Bugs. Also es ist nicht so, dass die Dalt-Lipsy jetzt die ultrastabile Software wäre, die man ungesehen einsetzen kann. Aber auf meinem Laptop ist fast das gesamte Userland bis auf X und X-Programme dagegen gelinkt. Also man kann damit arbeiten. Nur es ist nicht so unwahrscheinlich wie bei anderen Lipsys, wenn man einen Bug findet, dass es nicht doch irgendwie in der Lipsy sein könnte. Wie geht's weiter? Na, ich habe mir gedacht, die Dalt-Lipsy und libofet sind eigentlich nur das Fundament. Und was wir jetzt brauchen, sind mehr bloatfreie Bausteine, die man halt benutzen kann in seiner Software und auf seinem System. Und was ich, wie gesagt, die Bourne-Shell fiel mir da konkret ein, das kann man kleiner machen. Und ich finde einfach, wir haben genug Programme, so Pakete, die gegen Gott und die Welt linken. Ja, also Sim zum Beispiel hat sich da echt negativ entwickelt, da kann man irgendwie alles reinlinken, was als Skriptsprachen gibt. Ja, ich bin so gut wie fertig. Ja, Mozilla ist auch so ein echtes Negativbeispiel. Und ich finde, was wir brauchen, sind mehr kleine Tools, die eben einen kleinen Job tun, aber denen dann gut. Und was jetzt eins meiner neuesten Projekte ist, ist, dass ich angefangen habe, einen LDAP-Server zu schreiben. Der Code, der Dalt-Encoding macht, ist schon so gut wie fertig. Und das ist auch der Teil, der an SSL am ekligsten ist. Das heißt, wenn jemand Lust hat, ein SSL-Library zu machen, könnte er diesen Code jetzt benutzen. Und, bin hier schon angesprochen worden, auf SNMP, das ist auch der basiert. Ja, das ist ein ganz widerliches Encoding, das will eigentlich keiner von Hand machen. Ich habe da auch ein halbes Jahr das vor mir hergeschoben, weil das macht echt keinen Spaß. Wer mir helfen will, die Projekt-Homepage ist einfach www.fefe.de/dalt-lipsy. Es gibt auch einen dalt-lipsy.org, das wird auch umgelenkt dann. Als erstes schlage ich vor, auf die Mailingliste zu kommen. Die ist sehr low-traffic, da kommt ab und zu mal eine Anfrage, aber im Grunde so nicht mehr als ein, zwei Mails pro Tag. Und im CVS gibt es eine To-Do-Datei, da steht drin, was so am dringendsten gemacht werden muss. Wer jetzt auch keine Lust hat, eine Test-Suite zu schreiben, der nützt wahrscheinlich am meisten, wenn er bei den anderen Projekten mithilft, weil die Dalt-Lipsy an sich, da ist nicht mehr so viel, was noch gemacht werden muss. Ansonsten nützt es natürlich, wenn Kohle reinkommt, weil dann bezahle ich irgendwann jemand damit, eine Test-Suite zu machen, weil ich mache das wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wenn irgendein Arbeitgeber meint, er braucht eine Dalt-Lipsy, kann er sie gar lizenzieren. Ansonsten, der LDAP-Server hat noch so viel Arbeit vor sich. Also wer Lust hat auf LDAP, kann mir da auch helfen. Das wäre es auch schon gewesen. Danke fürs Zuhören. Hier ist nochmal die URL. Fragen jetzt? Keine Fragen? Doch, eine? Na, die Glitzy testet leider ihre eigenen Routinen und nicht den Standard. Und ich hätte schon gerne eine Test-Suite, die den Standard prüft. Also das haben wir auch drüber nachgedacht, aber das macht nicht viel Spaß. Ja? Nein, weil sowohl die glibc als auch die Standard.io, die IO-Streams von GCC sich gegenseitig gepatcht haben, um besser zu kooperieren. Ja, das heißt, es gibt so Symbole wie unterstrich, unterstrich, IO, unterstrich, putc in der glibc, die werden dann von den IO-Streams aufgerufen und die haben wir nicht in der Light-CC. Aber Olaf hat mal irgendwann angefangen, testweise einen Mini-IO-Stream zu machen, der ohne die ganzen Formatieroperatoren zumindest irgendwie Zahlen und Strings ausgeben konnte. Und da war ein Hallo-Welt-Programm dann 2K mit groß. Also man kann es auch deutlich besser machen. Die IO-Stream-Library von GNU-C ist, glaube ich, 180K oder so in der neuesten Inkarnation. Also man kann da schon auch viel sparen.
Ja?
Nee, also ich denke mal, dass das als erstes von irgendwelchen Floppy-Linux-Leuten kommen wird. Es gibt allerdings Distributoren, die Light-CC mitliefern. Es ist ja auch so, dass im Moment, wenn man einen schnellen Webserver sucht, man nicht unbedingt bei Embedded-CC sucht. Ne? Deswegen unter anderem mache ich ja auch die Vorträge, um das mal ein bisschen das Wort unter die Leute zu bringen. Also Mandrake, SUSE, Red Hat und Debian haben Light-CC als Paket im Umfang. Das ist dann allerdings natürlich immer nicht die neueste Version und im Zweifelsfall schlage ich schon vor, das TVS zu benutzen. Aber ich denke mal, das wird mit irgendeiner Floppy-Linux-Distribution anfangen und dann hoffentlich setzt sich durch.
Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben jetzt noch einmal, wahrscheinlich einen interessanten Vortrag.